Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Erstmal hoffe ich, dass ihr keine Hintergrundgeräusche hört, denn obwohl es 21 Uhr ist, ist es relativ laut hier gerade. Weil draußen, ihr müsst euch vorstellen, ich wohne direkt neben einem Spielplatz, eine Gruppe Jugendlicher rumhängt, die relativ laut ist und die Waschmaschine an ist. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut rausgefiltert. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt wieder ein. Aber bevor wir uns Friedrich Nietzsche hingeben, würde mich total eure Meinung interessieren, wie ihr ja Nietzsche so findet. Schreibt es mir gerne bei Spotify oder bei Instagram. Ich freue mich immer über Feedback. Und ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn ihr diesem Podcast folgt und mich dabei unterstützt, hier weiterzumachen. Gut, und damit lasst uns direkt in den Text einsteigen. Es gibt immer noch harmlose Selbstbeobachter, welche glauben, dass es unmittelbare Gewissenheiten gebe, zum Beispiel, ich denke, oder wie es der Aberglaube Schopenhauers war, ich will. Gleichsam, als ob hier das Erkennen rein und nackt seinen Gegenstand zu fassen bekäme, als Ding an sich, und weder von Seiten des Subjekts noch von Seiten des Objekts eine Fälschung stattfinde. Dass aber unmittelbare Gewissheit, ebenso wie absolute Erkenntnis und Ding an sich, eine Contradictio in adjecto in sich schließt, werde ich 100-mal wiederholen. Man sollte sich doch endlich von der Verführung der Worte losmachen. Mag das Volk glauben, das Erkennen ein Zu-Ende-Kennen sei. Der Philosoph muss sich sagen, wenn ich den Vorgang zerlege, der in dem Satz »Ich denke« ausgedrückt ist, so bekomme ich eine Reihe von verwegenen Behauptungen, deren Begründung schwer, vielleicht unmöglich ist. Zum Beispiel, dass ich es bin, der denkt, dass überhaupt ein Etwas es sein muss, das denkt. Das Denken eine Tätigkeit und Wirkung seitens eines Wesens ist, welches als Ursache gedacht wird, dass es ein Ich gibt. Endlich, dass es bereits feststeht, was mit Denken zu bezeichnen ist. Dass ich weiß, was Denken ist. Denn wenn ich nicht darüber mich schon bei mir entschieden hätte, wonach sollte ich abmessen, dass, was eben geschieht, nicht vielleicht wollen oder fühlen sei? Genug jenes »Ich denke« setzt voraus, dass ich meinen augenblicklichen Zustand mit anderen Zuständen, die ich an mir kenne, vergleiche, um so festzusetzen, was er ist. Wegen dieser Rückbeziehung auf anderweitiges Wissen hat er mich jedenfalls keine unmittelbare Gewissheit. Anstelle jener unmittelbaren Gewissheit, an welche das Volk im gegebenen Falle glauben mag, bekommt dergestalt der Philosoph eine Reihe von Fragen der Metaphysik in die Hand. Recht, eigentliche Gewissensfragen des Intellekts, welche heißen, woher nehme ich den Begriff Denken? Warum glaube ich an Ursache und Wirkung? Was gibt mir das Recht, von einem Ich und gar von einem Ich als Ursache und endlich noch von einem Ich als Gedankenursache zu reden. Wer sich mit der Berufung auf eine Art Intuition der Erkenntnis getraut, jene metaphysischen Fragen sofort zu beantworten, wie es der tut, welcher sagt, ich denke und weiß, dass dies wenigstens wahr, wirklich gewiss ist. Der wird bei einem Philosophen heute ein Lächeln und zwei Fragezeichen bereit finden. Mein Herr, wird der Philosoph vielleicht ihm zu verstehen geben, es ist unwahrscheinlich, dass sie sich nicht irren. Aber warum auch durchaus Wahrheit? Was den Aberglauben der Logiker betrifft, so will ich nicht müde werden, eine kleine kurze Tatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von diesen Abergläubischen ungern zugestanden wird. Nämlich, dass ein Gedanke kommt, wenn er will und nicht, wenn ich will. Sodass es eine Fälschung des Tatbestandes ist, zu sagen, das Subjekt Ich ist die Bedingung des Prädikats Denke. Es denkt aber, dass dies es gerade jenes alte berühmte Ich sei. Ist, milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor allem keine unmittelbare Gewissheit. Zuletzt ist es schon mit diesem Es denkt zu viel getan. Schon dieses Es enthält eine Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgange selbst. Man schließt hier nach der grammatischen Gewohnheit. Denken ist eine Tätigkeit. Zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist, folglich. Ungefähr nach dem gleichen Schema suchte die ältere Atomistik zu der Kraft, die wirkt noch jenes Klümpchen Materie, worin sie sitzt. Aus der heraus sie wirkte, das Atom. Strengere Köpfe lernten endlich, ohne diesen Erdenrest auszukommen. Und vielleicht gewöhnt man sich eines Tages noch daran, auch seitens der Logiker ohne jenes kleine Es, zu dem sich das ehrliche alte Ich verflüchtigt hat, auszukommen. An einer Theorie ist wahrhaftig nicht ihr geringster Reiz, dass sie widerlegbar ist. Gerade damit zieht sie feinere Köpfe an. Es scheint, dass die hundertfach widerlegte Theorie vom freien Willen ihre Fortdauer nur noch diesem Reize verdankt. Immer wieder kommt jemand und fühlt sich stark genug, sie zu widerlegen. Ich finde, auf diesen Punkt bezogen, wenn wir uns die heutige Gesellschaft angucken, kommt es häufig zu kurz. Und ich frage mich auch, woran das liegt, dass diese Widerlegbarkeit nicht mehr so extrem gegeben ist in politischen Meinungen, in der Wissenschaft an sich. Einfach, dass man gefühlt irgendwie dieses kritische Denken verloren hat, ne? Auch Dinge zu hinterfragen und gleichzeitig irgendwelche Theorien auch immer probieren zu widerlegen, ne? Weil nur so kannst du ja Fortschritt im Endeffekt machen, indem man Fehler ausfindig macht und ja, es besser macht. Aber wenn man die Fehler gar nicht erst ausfindig macht, indem man aufhört zu hinterfragen, kann es ja auch keinen Fortschritt geben, wenn ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's. Die Philosophen pflegen, vom Willen zu reden. wie als ob er die bekannteste Sache von der Welt sei. Ja, Schopenhauer gab zu verstehen, der Wille allein sei uns eigentlich bekannt. Ganz und gar bekannt. Ohne Abzug und Zutat bekannt. Aber es dünkt mich immer wieder, dass Schopenhauer auch in diesem Falle nur getan hat, was Philosophen ebenso zu tun pflegen. Dass er ein Volksvorurteil übernommen und übertrieben hat. Wollen scheint mir vor allem etwas Kompliziertes. Etwas, das nur als Wort eine Einheit ist. Und eben in einem Worte steckt das Volksvorurteil, das über die allzeit nur geringe Vorsicht der Philosophen Herr geworden ist. Seien wir also einmal vorsichtiger. Seien wir unphilosophisch. Sagen wir, in jedem Wollen ist erstens eine Mehrheit von Gefühlen, nämlich das Gefühl des Zustandes, von dem weg das Gefühl des Zustandes, zu dem hin das Gefühl von diesem weg und hin selbst, dann noch ein begleitendes Muskelgefühl, welches auch ohne, dass wir Arme und Beine in Bewegung setzen, durch eine Art Gewohnheit, sobald wir wollen, sein Spiel beginnt. Wie also fühlen, und zwar vielerlei fühlen, als Ingredienz des Willens anzuerkennen ist, so zweitens auch noch denken. In jedem Willenakte gibt es einen kommandierenden Gedanken. Und man soll ja nicht glauben, diesen Gedanken von dem Wollen abscheiden zu können. Wie, als ob da nur noch Wille übrig bliebe. Drittens ist der Wille nicht nur ein Komplex von Fühlen und Denken, sondern vor allem noch ein Affekt. Und zwar jener Affekt des Kommandos. Das, was Freiheit des Willens genannt wird, ist wesentlich der Überlegungsaffekt in Hinsicht auf den, der gehorchen muss. Ich bin frei, er muss gehorchen. Dies Bewusstsein steckt in jedem Willen und ebenso jene Spannung der Aufmerksamkeit, jener gerader Blick, der ausschließlich eins fixiert, jene unbedingte Wertschätzung, jetzt tut dies und nichts anderes Not. Jene innere Gewissheit darüber, dass gehorcht wird und was alles noch zum Zustande des Befehlenden gehört. Ein Mensch, der will, befiehlt einem etwas in sich, das gehorcht oder von dem er glaubt, dass es gehorcht. Nun aber beachte man, was das Wunderlichste am Willen ist. An diesem so vielfachen Dinge, für welches das Volk nur ein Wort hat. Insofern wir im gegebenen Falle zugleich die Befehlenden und Gehorchenden sind. Und als Gehorchende die Gefühle des Zwingens, Drängens und Drückens, Widerstehens, Bewegens kennen. Welche sofort nach dem Akte des Willens zu beginnen pflegen. Insofern wir andererseits die Gewohnheit haben, uns über diese Zweiheit vermöge des synthetischen Begriffs Ich hinwegzusetzen, hinwegzutäuschen, hat sich an das Wollen noch eine ganze Kette von irrtümlichen Schlüssen und folglich von falschen Wertschätzungen des Willens selbst angehängt. Der Gestalt, dass der Wollende mit gutem Glauben glaubt. Wollen genüge zur Aktion. bei den allermeisten Fällen nur gewollt worden ist, wo auch die Wirkung des Befehls, also der Gehorsam, also die Aktion erwartet werden durfte. So hat sich der Anschein in das Gefühl übersetzt, als ob es da eine Notwendigkeit von Wirkung gäbe. Genug. Der Wollende glaubt mit einem ziemlichen Grad von Sicherheit, dass Wille und Aktion irgendwie eins seien. Er rechnet das Gelingen, die Ausführung des Wollens noch dem Willen selbst zu und genießt dabei einen Zuwachs jenes Machtgefühls, welches alles Gelingen mit sich bringt. Freiheit des Willens. Das ist das Wort für jenen vielfachen Lustzustand des Wollenden, der befiehlt und sich zugleich mit dem Ausführenden als eins setzt, der als solcher den Triumph über Widerstände mitgenießt, aber bei sich urteilt, sein Wille selbst sei es, der eigentlich die Widerstände überwinde. Der Wollende nimmt dergestalt die Lustgefühle der ausführenden, erfolgreichen Werkzeuge, der dienstbaren Unterwillen oder Unterseelen. Unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen, zu einem Lustgefühle als Befehlender hinzu. Le fait, c'est moi. Es begibt sich hier, was sich in jedem gut gebauten und glücklichen Gemeinwesen begibt, dass die regierende Klasse sich mit den Erfolgen des Gemeinwesens identifiziert. Bei allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Befehlen und Gehorchen. Auf der Grundlage, wie gesagt, eines Gesellschaftsbaus vieler Seelen. Weshalb ein Philosoph sich das Recht nehmen sollte, Wollen an sich schon unter den Gesichtskreis der Moral zu fassen. Moral nämlich als Lehre von den Herrschaftsverhältnissen verstanden, unter denen das Phänomen Leben entsteht. Dass die einzelnen philosophischen Begriffe nichts Beliebiges, nichts für sich Wachsendes sind, sondern in Beziehung und Verwandtschaft zueinander emporwachsen, dass sie so plötzlich und willkürlich sie auch in der Geschichte des Denkens anscheinend heraustreten, doch ebenso gut einem System angehören, als die sämtlichen Glieder der Fauna eines Erdteils. Das verrät sich zuletzt noch darin, wie sicher die verschiedensten Philosophen ein gewisses Grundschema von möglichen Philosophien immer wieder ausfüllen. Unter einem unsichtbaren Banner laufen sie immer von Neuem noch einmal in dieselbe Kreisbahn. Sie mögen sich noch so unabhängig voneinander mit ihrem kritischen oder systematischen Willen fühlen. Irgendetwas in ihnen führte sie, irgendetwas treibt sie in bestimmter Ordnung hintereinander her. Eben jene eingeborene Systematik und Verwandtschaft der Begriffe. Ihr Denken ist in der Tat viel weniger ein Entdecken als ein Wiedererkennen, Wiedererinnern. Eine Rück- und Heimkehr in einen fernen, uralten Gesamthaushalt der Seele, aus dem jene Begriffe einstmals herausgewachsen sind. Philosophieren ist insofern eine Art von Atavismus höchsten Ranges. Die wunderliche Familienähnlichkeit alles indischen, griechischen, deutschen Philosophierens erklärt sich einfach genug. Gerade wo Sprachverwandtschaft vorliegt, ist es gar nicht zu vermeiden, dass dank der gemeinsamen Philosophie der Grammatik, ich meine dank der unbewussten Herrschaft und Führung durch gleiche grammatische Funktionen von vornherein alles für eine gleichartige Entwicklung und Reihenfolge der philosophischen Systeme vorbereitet liegt. Ebenso wie zu gewissen anderen Möglichkeiten der Weltausdeutung der Weg wie abgesperrt erscheint. Philosophen des ural-altaischen Sprachbereichs, in dem der Subjektbegriff am schlechtesten entwickelt ist, werden mit großer Wahrscheinlichkeit anders in die Welt blicken und auf anderen Pfaden zu sich finden als Indogermanen oder Muselmänner. Der Bann bestimmter grammatischer Funktionen ist im letzten Grunde der Bann physiologischer Werturteile und Rassebedingungen. So viel zur Zurückweisung von Lockes Oberflächlichkeit in Bezug auf die Herkunft der Ideen. Spannend und ein guter Punkt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es genauso ist, dass im Endeffekt die Sprache, die wir sprechen, unsere Gedanken leitet und die Art und Weise, wie wir das Leben verstehen, in so eine geregelte Bahn bringt. Weil, um aus dieser Bahn herauszukommen, oder dazu fehlen uns ja die Begriffe, weil sie nicht existieren. Und um unsere Realität zu beschreiben, können wir halt einfach nur die Begriffe nutzen, die schon da sind. Naja, Food for Thought. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit mir hier und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Bis bald.